Mama, der Podcast. Die Welt der Super 8 Filme.
Und damit sind wir wieder hier an den Mikrofonen zu einer neuen Ausgabe von Flimmerkino, der Podcast. Wie gehabt, mit meiner Wenigkeit und mit dem Mann, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob er immer noch oder wieder in seinem Garten sitzt und das jetzt hier mit mir gemeinsam macht. Also die letzte Podcastaufnahme ist schon ein paar Tage her, von daher hoffe ich doch, dass er wieder im Garten sitzt und nicht immer noch. Hallo Thorsten.
Hallo lieber Lödi und herzlich willkommen an alle da draußen zu unserem Podcast. Und draußen ist nämlich ein gutes Stichwort, denn ich sitze tatsächlich wieder draußen bei uns im Garten.
Na klar.
Und wenn es heute ein bisschen rauscht, es geht ein bisschen Wind, aber es ist halt viel schöner als im engen Büro.
Da hast du recht. Und ein bisschen Rauschen ist nicht schlimm. Ich glaube, in einer der letzten Ausgaben gab es bei mir im Hintergrund flexende Maschinen. Und das ist heute auch nicht der Fall. Ich habe alle Fenster verriegelt und verrammelt. Einzige, was passieren könnte, ist, dass meine Bulldogge hier eventuell gleich den Laden stürmt, aber das werde ich irgendwie abschmettern, ist ja auch egal. Wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht, was nicht ganz so, ja, ich will jetzt nicht sagen ganz so leicht, aber was doch vielleicht ein bisschen problematisch ist, was die Filme an und für sich auf Super 8 angeht. Du hast gesagt, lass uns doch einfach mal, und die Idee fand ich gut, über diese sogenannten Vorbehaltsfilme sprechen. Da gab es ja einige auch auf Super 8. Die UFA hat ja so einiges veröffentlicht. Und ich glaube ja, der eine oder andere von uns hat sowas vielleicht im Regal stehen.
Das ist wahrscheinlich so, lieber Lödi. Da würde ich vorweg mal ganz kurz reingrätschen und sagen, Vorbehaltsfilme, ja, das ist ein Begriff, den man immer wieder hört und wenn man jetzt nicht gerade intensiv danach googelt. Also Vorbehaltsfilme waren letztendlich alle Spielfilme aus der Zeit des Nationalsozialismus, die ja den Nationalsozialismus irgendwie verherrlichen oder propagandierten. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Filme zunächst einmal alle auf den Index gesetzt. Und da waren es zwischen 300 und 400 Filme.
Ja.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das immer mehr gelockert, weil eben nicht direkt jeder Film, der in dieser Zeit entstanden ist, irgendwelche Nazi-Propaganda beinhaltet. Und ich glaube, mittlerweile gibt es noch 40 dieser Filme, die also praktisch in Anführungsstrichen auf dem Index stehen, die man aber durchaus sehen könnte, wenn man wollte. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung hat die Rechte an all diesen Filmen und haben die Filme auch im Archiv. Und man könnte jetzt, wenn man jetzt unbedingt will oder zu irgendwelchen Studienzwecken, könnte man sich die Filme dort vor Ort auch anschauen. Da ist es dann allerdings so, wenn Schulklassen oder sowas sich heute diese Filme anschauen, dann ist es so, dann muss es irgendwie dokumentiert werden. Also es muss jemand dabei sein, der praktisch die Hintergründe erklärt und so weiter. Also so ohne weiteres wird man die auch, diese letzten 40 Filme, die es da noch gibt auf dem Index, die wird man so ohne weiteres auch nicht im Handel bekommen. Also die dürfen eben nicht verkauft werden.
Fällt mir spontan, ich bin ja da relativ unwissend, bin ich ja immer generell, fällen mir spontan eigentlich so zwei Filme direkt ein. Das ist einmal, ich glaube, Stukas und das andere ist U-Boote westwärts. Beide irgendwie bei der UFA erschienen. Du hast aber bestimmt noch mehr Sachen im Kopf, ne?
Ja, wir können ja bei den beiden mal bleiben, weil das sind nämlich ganz gute Beispiele, denn gerade diese beiden sind immer noch unter den 40 Vorbehaltsfilmen. Tatsächlich.
Hm?
Also,
okay.
Ja. Und das ist halt, da habe ich mir auch damals schon die Frage gestellt, als die veröffentlicht wurden, die waren ja auch in den Katalogen von der UFA zu sehen, wie es denn zu dieser Zeit möglich war, die Filme einfach so auf den Markt zu bringen, denn es war ja nicht illegal, es war ja von der UFA frei verkäuflich.
Ja.
Also kann ich mir eigentlich nur erklären, dass die vielleicht erst kurz nach der Entstehungszeit dieser UFA-Filme wirklich dann auf dem Index gelandet sind. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, scheint so in, wahrscheinlich in der Form zu sein. Hast du einen von den Filmen oder? Weil ich muss jetzt überlegen, also ein, ich glaube, ein, ich habe auch ältere Filme, aber die beiden speziell zum Beispiel habe ich nicht.
Tatsächlich den Stukas, den hatte ich mal,
ja.
Weil es mich interessierte, denn es spielte ja Georg Tomalla mit als junger Mann und tatsächlich auch in einer etwas komischeren Rolle. Und deshalb hatte ich den mal gekauft. Ich wollte mal sehen, wie war das, was haben die da gemacht. Aber den habe ich schon lange nicht mehr in der Sammlung, der ist irgendwann mal verkauft worden. Und gut, das waren 2x120 Meter. Der komplette Film, ich weiß gar nicht, wie der in Wirklichkeit dann war. Also, aber nach meiner Erinnerung waren da jetzt keine propagandistischen Szenen oder so zu sehen. Aber das kann ich nicht beurteilen.
Das war jetzt genau meine nächste Frage, ob man das dem Film denn auch anmerkt. Also gerade so bei der Schnittfassung, ob man da sich auf Handlungsstränge konzentriert hat, die so ein bisschen ablenken oder dann halt gar nicht so auf die Hintergründe eingehen. Ne?
Naja gut, ich meine, der Film spielte ja im Zweiten Weltkrieg und deshalb der Titel, die Sturzkampfbomber, das war eine Truppe von jungen Fliegern, die dann also schon auch verherrlicht wurden in diesem Film. Das kam aber alles so, tja, wie soll ich sagen, vielleicht so ein bisschen sportlich rüber. Ne? Das war, also man hatte nicht den Eindruck, die sind im Kampfeinsatz und es geht da um Leben und Tod. Man hat diesen Schauspielern irgendwie den Spaß bei den Dreharbeiten angesehen. Also es war eher so, naja gut, kann man das übertragen? Kann man das vergleichen mit Top Gun oder so? Vielleicht dann später?
Ja, nein.
Aber du weißt, was ich meine,
ja,
in welche
ja.
Richtung das gehen sollte. Ne?
Ich bin da komplett bei dir, weil ich überlege gerade zum Beispiel, ob der Stern von Afrika da auch reingehört, weil das ist tatsächlich ein Film, den habe ich. Und den finde ich von der Besetzung her nämlich ähnlich interessant. Da sind ja Felmi ist mit dabei, Horst Frank ist mit dabei, Joachim Hansen ist mit dabei, also diese ganzen, der ist ja später entstanden, also nicht zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs,
genau,
direkt.
Genau, der ist aus den 50er Jahren.
Genau.
Spielfilm.
So, aber ja. Der geht ja doch sehr auf den Hauptdarsteller, auf die Person, mir fällt jetzt partout der Name nicht ein, sehr drauf ein und hebt ihn ja
Hermann
auch sehr
Marseille, in. Hermann Marseille,
glaube ich. Dankeschön, ne? Genau. Genau. Und da wird die Figur ja auch sehr in den Himmel gehoben.
Das stimmt, aber am Ende, also der Tenor dieses Films ist ja dann doch ein anderer, ne? Falls du dich erinnerst.
Hilf mir kurz auf die Sprünge.
Ja, es ist dann am Ende schon so, dass die jungen Leute gestorben sind und am Ende fragt man sich in dem Film ja, warum denn eigentlich für einen sinnlosen Krieg? Ne?
Gut, ja. Okay, ja, das stimmt. Wenn es danach geht, ja, das ist richtig. Finde ich, bin ich bei dir.
Ja.
Dann gibt es noch die grünen Teufel von Monte Cassino, den ich auch bei mir stehen habe. Ich gehe hier gerade so im Geiste meine Filme durch, der ja sich um die darum dreht, dass die Deutschen also diese Kunstschätze sichern wollen.
Ja.
Auch fragwürdig so ein bisschen. Wobei, ja, auch da ein Film, der mir gefällt, mit Besetzungen von Fuchsberger, Junke ist mit dabei und halt alte Eingesessene. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, wir Deutschen waren toll.
Den kenne ich jetzt persönlich auch nicht. Aber du sagst, es ist auch wieder ein Nachkriegsfilm gewesen.
Ja,
dann.
Ja, ja.
Ne? Vielleicht sollten wir nochmal auf die Filme auch zurückkommen, die aus der Zeit des Nationalsozialismus oder vielleicht auch kurz davor entstanden sind.
Ist ja gut, ich wollte nur ein bisschen mein Wissen mit einbringen.
Nein, vollkommen, also absolut. wer weiß, was ich noch vom Stapel lasse, wenn ich lange genug nachdenke. Nein, aber die Filme, oder sagen wir mal, nehmen wir mal die UFA, die hatte ja diesen Vertrag mit Atlas zusammen. In Duisburg war ja Atlas-Film.
Ja.
Und die haben ja so verschiedene Komplettfassungen herausgebracht, ne, in den 70er Jahren. Und da waren halt diese Klassiker dabei, wie die drei von der Tankstelle mit Heinz Rühmann, Willi Fritsch und Oskar Karl Weiß.
Ja.
Und das war ja so die erste richtige Musical-Komödie in Deutschland. Das war ja, glaube ich, auch die erste große Rolle für Heinz Rühmann. Und das war halt noch in der Weimarer Zeit. Also der Film ist, glaube ich, 1930 entstanden. Da gab es ja eine ganze Menge von diesen Filmen auch. Ich denke auch noch an diese Stummfilme, die herausgebracht haben, unter anderem Nosferatu und die Nibelungen, den gab es ja auch noch. Oder Faust, ne? Und das war eben durch diese Kooperation mit Atlas Film entstanden. Da konnten die, also es gab ja diese schönen Buchhüllen. Ich weiß nicht, ob du dich da dran erinnerst,
ja,
ob du sowas mal gehabt hast.
Ich gab's gehabt sowohl nicht, aber kenne ich, ja.
Ja, so als Einteiler oder Zweiteiler. Mhm. Blaue Engel zum Beispiel, den gab es als Zweiteiler, zweimal 120 Meter. Mhm. Aber eben auch als Komplettfassung. Und das war immer ganz schön gemacht. Die hatten dann praktisch so ganz dicke Buchhüllen, so wie so ein Kästchen und mit Deckel, den man dann aufklappen konnte. Da waren die Spulen also alle übereinander, meistens 5 oder 6 Spulen, die lagen alle übereinander in diesem Kästchen. Und dann hattest du noch dieses, dieses Büchlein, ne, mit Hintergrundinformationen zu dem Film. Das war sehr, sehr schön gemacht. Und in dieser Zeit sind halt viele dieser Filme auf den Markt gebracht worden. Mhm. Jetzt war zum Beispiel die Feuerzangenbowle, die stand ja nie auf dem Index. Ne? Die ist halt nur, ich glaube, 1944 oder sowas noch erschienen. Oder auch Münchhausen, den gab es ja dann als Vierteiler. Das war ja so einer der letzten Ufa-Filme während des Krieges.
Ja.
Mir ist aber aufgefallen, im Laufe meines Sammlerlebens, dass es eben auch sehr viele Filme als Komplettfassungen gab, wo man nicht genau wusste, wo die herkamen. Und da waren dann eben auch diese Propagandafilme dabei.
Ah, okay. Ja, das ist ja
also,
dann, ja.
Ich sage hier mal, Interpreté zum Beispiel, die hatten ja, glaube ich, Triumph des Willens herausgebracht. Ne? Diesen Nazi-Film da über die Olympischen Spiele. Mhm. Aber ich hatte zum Beispiel, oder ich habe immer noch in meiner Sammlung diesen Film Wunschkonzert. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein, sagt mir jetzt spontan nichts.
Na, der ist mit Ilse Werner und der spielt zur Olympiade 36 in Berlin.
Alles, doch, ja. Schon, mhm. Dann bin ich dabei, Ilse Werner. Okay, dann weiß ich, wo es hingeht.
Mhm. Ja, und da ist aber tatsächlich dann auch, da gibt es da so eine Szene, da siehst du das Berliner Olympiastadion, so in so einer totalen, und dann hörst du, wie von innen Hitler spricht. Also man sieht ihn nicht, aber man hört ihn die Olympischen Spiele eröffnen zum Beispiel. Ne?
Okay.
So. Der ist also dann auch noch vergleichsweise harmlos, aber mir sind auch schon Filme untergekommen, die definitiv auch heute noch nicht veröffentlicht werden dürfen. Zum Beispiel Jud Süß, da gibt es also auch eine Komplettfassung, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Oder der Film Kolberg zum Beispiel, der steht auch auf dem Index.
Ja.
Und der wurde letztens mal vor einiger Zeit bei eBay angeboten sogar. Ja.
Okay. Ja, man weiß nicht, wo die Kopien herkommen, aber irgendwer muss sie ja gemacht haben. Hast du dann einen Plan? Das sind ja wahrscheinlich keine offiziell erschienenen Kopien. Das sind dann einfach irgendwelche, ja, kann man da schon Raubkopie sagen? Ich weiß es gar nicht genau.
Wahrscheinlich waren es doch Raubkopien zu der Zeit. Mhm. Ich weiß aber, dass zum Beispiel dieser Wunschkonzert, es könnte sogar eine Vollstedt-Kopie gewesen sein, wo ich da nicht sicher bin. Mhm. Es könnte aber so sein. Aber ich weiß, dass ich eine Vollstedt-Kopie habe von so einer 30er-Jahre-Screwball-Komödie, auch mit Willy Fritsch und Lillian Harvey. Der Film nennt sich Die Glückskinder. Kommt so ein bisschen rüber wie so ein amerikanischer Spielfilm. Er spielt auch in New York,
ja.
Ist aber ein deutscher Spielfilm. Und vielleicht ganz bekannt aus diesem Film das Lied Ich wollte, ich wäre ein Huhn.
Natürlich.
Genau. Ja, also den habe ich als Komplettfassung und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er von Vollstedt kam damals.
Wenn die Ufa in den 70ern jetzt so solche Filme, wie wir eben schon erwähnt, Stukas oder U-Boote westwärts und so rausgebracht hat, was haben die sich davon versprochen? Ich weiß jetzt, kenne jetzt keine Verkaufszahlen in der Form, aber es ist ja, also ich persönlich wäre ich jetzt in dem Alter ein junger Mensch gewesen, der mit dem Super 8 Sammeln anfängt. Ich hätte mir alles Mögliche an Filmen gekauft, aber eben nicht diese, weil sie mich auch thematisch gar nicht interessiert hätten.
Aber das ist ja genau der Punkt, Lödi. Also das ist ja zu der Zeit, als die Filme erschienen, Anfang der 70er Jahre, da lebten die Kriegsveteranen ja noch alle. Das sollte man da vielleicht auch. Also es war sicherlich ein Zielpublikum auch für die Leute, ehemalige Soldaten und so weiter, die den Krieg selber miterlebt haben. Und da wurde sicherlich auch Programm gemacht, eben für diese Leute, die einfach ihre Filme aus der Jugend dann auch gerne nochmal wiedergesehen hätten. So würde ich das jetzt mal interpretieren.
Okay, macht Sinn. Und wenn ich so drüber nachdenke, erklärt das natürlich auch, warum diese Filme doch relativ häufig wieder auftauchen. Also scheint es ja einige Kopien davon gegeben zu haben, die verkauft worden sind und im Umlauf
ja,
waren.
Genau.
Ah, okay, das macht natürlich dann Sinn. Mir fällt jetzt so spontan ein, ich weiß auch, das ist mit Sicherheit kein, oder glaube ich zumindest, wird kein Vorbehaltsfilm sein. Ich habe als Kind vor vielen, vielen Jahren den Rühmann-Film 5 Millionen suchen einen Erben gesehen und erinnerte mich, dass ich den ganz toll finde oder ganz toll fand. Irgendwie aus das Thema, Rühmann hat auch eine Doppelrolle und all solche Sachen, es geht um diese Erbschaft und so. Es ist, wie gesagt, bestimmt 30, 40 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Da war ich schon älter als Kind. Ist aber egal. Ja. Da gibt es von der UFA eine dreiteilige Fassung, 3x150 Meter, also relativ lang. Und die wollte ich haben, weil ich mich halt an diesen Film erinnere. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Familie hat ihn mir zu Weihnachten geschenkt. Ich war sehr stolz drauf, habe mich sehr gefreut, habe ihn geschaut. Mag ihn auch nach wie vor, weil es auch definitiv kein Propagandafilm ist. Aber da fällt mir zum Beispiel auf, das ist definitiv kein Film, den du heute noch senden könntest, irgendwo im Fernsehen, weil da kommen Worte drin vor, die man heute definitiv nicht mehr sagen kann. Ich habe es schon mal angemerkt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da steht ein schwarzer Page vor der Hoteltür und Rühmann öffnet diese Tür, guckt ganz entsetzt und sagt, huch, ein Endpunkt. Sachen, die du heute nicht mehr bringen kannst. Ne?
Naja gut, also ich meine, das ist halt ja in der heutigen Zeit so nicht mehr möglich. Ne? Also oder eben man kommentiert das Ganze. Ne? Ist es vielleicht nochmal möglich, dass man...
Ja, es geht gar nicht, wenn man sich den Film so anguckt, also geht es gar nicht nur ausschließlich um dieses Wort, sondern tatsächlich auch um die Tatsache, dass eben die Schwarzen in dem Film doch sehr, ich sag jetzt mal, unterwürfig behandelt werden. Also die haben schon die definitive Rolle nach dem Motto, hier, du kannst jetzt hier diese niederen Arbeiten tun, dafür seid ihr ja da. So ein bisschen kommt das schon durch.
Das war ja bei Münchhausen auch, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Da gab es ja dann auch schwarze Darsteller, die im Grunde, ja, es ist ein bisschen tragisch. Also ich habe da mal was von einem Darsteller gesehen, der hatte mal ein Interview gegeben, der war dann mittlerweile ein alter Mann, der hat dann einen Jungen gespielt in diesem Film. Die sind im Grunde auch ohne Gage gezwungen worden, da mitzumachen. Ne?
Aha.
So. Ja, das ist schon tragisch. Es gab ja auch diese ganz fürchterlichen Völkerschauen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ne? Was dann so in zum Beispiel Hagenbeck, glaube ich, in Hamburg hatte dann im Zoo so eine Abteilung, da konnte man dann eben auch fremde Kulturen sehen. Ne? Die waren dann hinter Gittern.
Okay, ist tatsächlich bisher an mir vorbeigegangen, was ich gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt nicht so schlimm finde. Auf der anderen Seite doch irgendwie, weil ich mich da so definitiv da wohl nicht genug mit dem Thema beschäftigt habe, was es da so alles gab.
Es ist schwierig. Es ist insgesamt schwierig geworden. Aber ich meine, da machen wir uns ja nichts vor. Die Zeiten ändern sich, Begriffe ändern sich natürlich. Denn wenn du jetzt... wenn du jetzt heute einen Begriff nicht mehr verwendest, dann weißt du ja warum, weil es eben diskriminierend ist, da hat sich früher niemand Gedanken drüber gemacht.
Gut, das ist ja kein Phänomen der alten, ich sage jetzt mal,
genau, das wollte ich damit sagen. Ne?
Das hatten wir in den 60er, 70ern, 80ern, wenn du teilweise Sachen dir anschaust, selbst bei Spencer Terence Hill haben Synchros, die du heute so wahrscheinlich nur noch unter Vorbehalt machen könntest.
Genau.
Das stimmt schon.
Und ich finde auch, man sollte das alles immer im Kontext auch sehen, ne?
Ich will auch gar nicht so die ganzen Filme verteufeln. Ich gestehe, 5 Millionen suchen einen Erben gefällt mir grundsätzlich nach wie vor. Man merkt ihm aber halt die Zeit an. Er ist ja auch zur NS-Zeit entstanden. Tatsächlich.
Und ja, absolut.
Das merkt man ihm halt einfach an, auch wenn jetzt da nicht die Nazis in den Himmel gehoben werden oder alles ist super und alles ist toll. Aber
ich bin
mir
nicht ganz sicher, Lödi. Also ich habe diesen Film auch. Ich habe ihn nur schon sehr, sehr lange nicht mehr geschaut. Und ich weiß nicht, ob es dieser Film ist oder ein anderer mit Heinz Rühmann, den ich da vielleicht noch habe. Aber ich meine mich an eine ganz kurze Szene erinnern zu können. Da geht irgendwo die Tür auf und es kommt jemand herein irgendwie und dann gibt es ein kurzes Gespräch und dann geht diese Person aus dem Zimmer hinaus und Rühmann kommentiert mit Heil Hitler.
Ich habe die Fassung, die Schnittfassung jetzt gesehen vor, naja, ist schon 3, 4, 5 Monate her, relativ nah, als ich die geschenkt bekommen habe. Erinnere ich mich jetzt so spontan nicht dran? Weil,
wenn es war du sagst, auch so ein bisschen versteckt.
Ja, aber es kann ja sein, dass das aus der Schnittfassung rausgenommen wurde.
Das kann auch sein, ja.
Ich glaube fast, das wäre mir aufgefallen. Also, weil ich habe mir ja diese Türszene mit dem Pagen gemerkt und ich glaube, die andere die wäre mir auch im Gedächtnis geblieben. Kann sein, dass die in der Originalfassung drin ist. Mhm. Ich glaube, in der Schnittfassung nicht. Aber du hast mich jetzt angeregt, mir den Film nochmal anzuschauen. Ich schreibe es dann in die Shownotes rein, ob es drin ist oder nicht.
Ja, sehr gut. Okay. Ja, und ganz davon ab gab es ja dann auch, du erinnerst dich an diese Komplettfassungen dieser Hitler-Dokumentationen. Ne? Die sind ja recht häufig verkauft worden dann auch zu dieser Zeit. Ne? Mhm. Es gab ja einmal Mein Kampf hieß das Ding. Ja. Das waren dann so, glaube ich, auch so 6x120 Meter. Und dann gab es noch Hitler eine Karriere, der kam bei Piccolo-Film auch raus, glaube ich. Ne? Da waren dann auch, da gab es noch eine Rolle, so 45 Meter, da waren so Farbaufnahmen vom Berghof dabei. Mhm. Und wie du vorhin schon richtig sagtest, also zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich für Super 8 zu interessieren, ja, da waren natürlich Zeichentrickfilme meine absoluten Favoriten. Mhm. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir so eine Hitler-Dokumentation zu kaufen. Aber das Publikum muss ja da gewesen sein.
Wollte ich gerade sagen, da hatte ich mir so bis dato gar keine Gedanken drüber gemacht. Das wird vermutlich einer der Gründe sein, wie du eben gesagt hast, dass es da viele gab, die halt so diesen Zeiten noch hinterher, ich will jetzt nicht sagen hinterher geweint haben, aber die das miterlebt haben und das vielleicht auch in der Form halt nochmal sehen wollten, sehen konnten und denen wurde es halt entsprechend angeboten, ja.
Ja, genau. Mhm. Bitte, sag mal, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, also ist es denn so, dass man diese Dinger grundsätzlich hätte nicht rausbringen sollen, dürfen, müssen zu der Zeit? Oder ist es so, dass man sagt, okay, ja gut, ob jetzt Ufa, Piccolo, wer auch immer, haben es halt allein aus diesem Grunde rausgebracht. War es vielleicht auch eine günstige Geschichte? Hatte das mit Rechten zu tun, dass man auch Hauptsache, man bringt Content raus? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, wo ich das einsortieren soll.
Das kann ich dir auch gar nicht so leicht beantworten, weil die Ufa, tja, die müssen ja die Rechte im Grunde auch abgetreten haben an Piccolo und an Ufa. Ich meine, Ufa-Film, Büscher-Film war das ja. Die hatten ja mit der alten Ufa in dem Sinne nichts zu tun.
Ja, eben. Das ist immer ein bisschen verwirrend für die, die es nicht wissen. Also Ufa ist in dem Fall nicht gleich Ufa. Ja, das stimmt.
Mhm, genau. Ja, aber die Rechte werden ja sicherlich nur, naja, gut, die Rechte vielleicht. Lagen die bei den Alliierten? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Zu der Zeit. Das
ist möglich. Vor allem, weil ich mir gerade so Gedanken mache. Klar, okay, es gibt jetzt von Stukas einen Zweiteiler, von U-Boote gibt es einen Dreiteiler. Warum ist ausgerechnet Mein Kampf als mehr oder weniger Komplettfassung erschienen? So mit 6 Rollen. Also.
Ja, da muss ich den Film aber auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ja tatsächlich eine Dokumentation war. Ne? Also, es wurde ja auch durchweg kommentiert. Da wurde ja nichts unkommentiert gelassen in diesem Film. Ja. Ja, aber es gab auch diese wunderbaren, jetzt läuten hier die Glocken im Hintergrund. Vielleicht könnt ihr das hören.
Das guck mal. Schön.
Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Was wollte ich denn jetzt sagen?
Wenn ich das wüsste, würde ich dir auf die Sprünge helfen, aber leider.
Ja, die Glocken haben mich unterbrochen. So ist das, wenn man einen Podcast im Garten aufzeichnet. Da wird man abgelenkt von allem möglichen Zeug. Naja, gut. Ja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Das fällt dir bestimmt gleich wieder ein. Rühmann, um den mal so aufzugreifen, wie du schon gesagt hast, der hat ja viele solche Sachen gemacht. Der ist ja tatsächlich auch in Deutschland geblieben, während viele andere Schauspieler sich so vom Acker gemacht haben, zu Recht. Und Rühmann hat halt gesagt, nee, das mache ich hier schon. Ich finde es so im Nachhinein, muss ich sagen, sehr spannend. Er weiß oder wusste natürlich ganz genau, was er da tut und was da so alles passiert. Klar muss er auch irgendwie gucken, dass er von irgendwas leben konnte und dass er vielleicht auch in Anführungsstrichen überleben konnte. Aber wenn man das so im Nachhinein so Revue passieren lässt, finde ich tatsächlich, ist es erstaunlich, dass Rühmann so dermaßen als Schauspieler sich trotzdem hat noch etablieren können.
Ja, wenn man, also heute weiß man die Hintergründe wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als damals. Mhm. Ne? Denn er war ja begeisterter Sportflieger und sein bester Freund war ja Ernst Udet,
ja,
der auch geflogen ist. Und er hat ja, naja, also in Anführungsstrichen hat Rühmann ja sogar aktiv am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, indem er Postflieger war, mhm, ne, eine ganze, ja, Zeit, ja, lang. Ja, ja, ja. Und aber ich glaube, er hatte so einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad zu der Zeit in Deutschland, dass er sich halt auch viel erlauben konnte. Ich erinnere mich an diese Geschichte, dass die Feuerzangenbowle abgedreht war, und das war ja nun wirklich schon Ende des Krieges, 1944. Der Film sollte dann in die Kinos kommen und das Propagandaministerium unter Josef Goebbels hatte also beschlossen, der Film wird nicht gezeigt, weil er eben, naja, weil er eben zu viele heitere Szenen zeigt in dieser bitteren Zeit. Mhm. Ne? Und dann hatte Rühmann durch seine Position im Grunde, er hat sich die beiden Rollen geschnappt und ist damit zur Wolfschanze gefahren und hat um ein Gespräch bei Adolf Hitler gebeten und hat gesagt, es kann nicht sein, dass mein Film gerade fertig ist und ihr Propagandaminister sagt, er läuft jetzt nicht im Kino. Schauen Sie sich den Film doch mal mit mir zusammen an. Und dann haben die sich den da in der Wolfschanze auf einem 35mm Projektor angeguckt. Und danach hat Hitler veranlasst, dass dieser Film sofort in die Kinos kommt.
War das tatsächlich so?
Das war so, ja.
Wow.
Das war
so. Okay. Aha.
Ja. Naja, gut, sag jetzt nicht, das war so, aber es ist natürlich das, was ich kann ja auch nur recherchieren.
Ja, ja, also, natürlich. Du bist ja mit Sicherheit auch besser vorbereitet darauf, als ich das heute bin, man merkt es ja. Aber das wusste ich nicht tatsächlich und das ist ja schon extrem. Also, wow.
Ja,
fragt man sich, warum hat er das gemacht?
Ja, das hat er wahrscheinlich gemacht, weil wenn der Film nicht in die Kinos gekommen wäre, dann hätte er wahrscheinlich gar nichts mehr verdient. Ne? Es gab aber auch andere, ne? Es gab eben Leute, die dann vielleicht später nicht ganz so berühmt waren, noch im Alter wie Rühmann selber. Also ich denke da zum Beispiel an Hans Albers.
Ne? Der ging mir eben auch durch den Kopf tatsächlich, ja.
Hans Albers hat tatsächlich in den letzten beiden Kriegsjahren einen Film gedreht, der nie existierte. Also es existierte kein Drehbuch und gar nichts. Er hat gesagt, ich drehe einen großen Film und ich brauche Schauspieler XYZ. Die müssen alle bei mir am Set sein. Die sind unabkömmlich. Die können also nicht am Kriegsgeschehen teilnehmen. Und somit hat er etliche seiner Schauspielerkolleginnen und Kollegen davor bewahrt, aktiv an Kriegshandlungen teilzunehmen.
Mhm. Ne? Was ihn ja durchaus sympathisch macht, so, also was das angeht. Und da, wo ich dann sage, okay, Albers hat sich dann in dem Fall ja auch für Kollegen und in der Form eingesetzt. Hat Rühmann das auch gemacht, weißt du das?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Weil das ist ja offenbar dann, ich sage jetzt mal, vielleicht gar nicht so sehr überliefert, aber offensichtlich überliefert ist, dass er sich mit Hitler selbst auseinandergesetzt hat, um dann seinen Film durchzukriegen, um dann irgendwie auch bezahlt zu werden. Also ja.
Also ich weiß, was ich kurz zu Rühmann noch sagen kann, was ich also weiß, ist, dass er sich auf Drängen der Nationalsozialisten von seiner jüdischen Frau hat scheiden lassen.
Ja, so. Hm? Das wusste ich tatsächlich auch. Hm. Und macht ihn nicht unbedingt sympathischer. Ich muss gestehen, also generell, ohne dass ich diese Vorgeschichte jetzt da so mit einbeziehen lasse, ich bin eigentlich so nie der Mega-Rühmann-Fan gewesen. Hm. Ich fand ihn in vielerlei Hinsicht überschätzt. Er war sicherlich ein guter Komödiant, aber er war für mich kein sonderlich guter Schauspieler. Und er hat auch die ein oder andere Rolle, weiß ich nicht, für mich nicht so richtig gut verkörpert. Ich gehe da immer zum Beispiel gerne drauf ein, Es geschah am helllichten Tag. Ist ein super Film.
Ja.
Und ich finde, Rühmann ist total fehlbesetzt. Weil er wollte ja unbedingt von seinem Image weg, auch so als Komödiant, ja, und in diese ernste Rolle rein. Ich finde, das hat er nicht geschafft. Ganz einfach so. Und von daher war ich eh nie so der Rühmann-Fan, um das nochmal so wieder.
Geht's mir tatsächlich ähnlich wie dir. Also ich hatte auch die drei von der Tankstelle, den fand ich ganz nett, aber auch den habe ich eigentlich auch nur favorisiert, weil nämlich die Comedian Harmonists eine kleine Gastrolle in diesem Film hatten.
Ja.
Und das ist halt, Comedian Harmonists begleiten mich noch länger als Super 8. Ich habe also eine ziemlich große Schallplattensammlung, Schellackplattensammlung von den Jungs. Und das hatte mein Interesse geweckt. Ich hörte irgendwann, die spielen da mit, und dann hatte ich mir den Film dann auch mal gekauft. Aber da geht's mir so wie dir. Ich habe auch, ich meine, da war Rühmann ja noch ein ganz junger Mann, und wirklich, es war ja eine Komödie. Das kann man sich ansehen und so weiter. Aber später dann in seinen ernsten Rollen, da muss ich dir recht geben, er ist von diesem Image des kleinen, lustigen, pfiffigen Mannes irgendwie nie so richtig weggekommen. Da gebe ich dir recht.
Es fällt mir zum Beispiel ganz spontan, fällt mir da die Maigret-Verfilmung ein, wo ich ihn auch nicht überzeugend finde, weil er da auch was versucht hat, irgendwie auf die Beine. Und wenn ich dem gegenüberstelle, dass Rowan Atkinson ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du das weißt, den einen oder anderen Maigret-Film gespielt hat, muss ich ganz, wenn man sich das anschaut, da liegen Welten zwischen. Also Rowan Atkinson, für die es nicht wissen, Mr. Bean, spielt den eher düsteren und melancholischen Kommissar Maigret, und das macht Atkinson großartig, meine Meinung.
Ich habe das tatsächlich mal gesehen, das ist mir dann auch aufgefallen.
So, also wenn ich die jetzt gegeneinander stelle und so vergleiche, wo ich sage, okay, da liegen natürlich Welten zwischen, trotzdem ist Rühmann bei uns ja nach wie vor noch sehr verehrt. Und welcher Film mir da gerade noch einfällt, ist natürlich Quacks der Bruchpilot, der müsste doch eigentlich auch in der Zeit entstanden sein.
Der ist genau in dieser Zeit entstanden. Der stand aber auch, glaube ich, soweit ich weiß, niemals auf dem Index.
Nee, das wohl nicht. Nee.
Im Gegensatz zu Hitlerjunge Quecks, das ist so ein Ding, das ist mir auch mal auf Super 8 begegnet. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja.
Okay.
Ja.
Jetzt mal dumm gefragt, also angenommen, mir, wo man ja, wo du sagtest, das ist ja auch nicht erlaubt, überhaupt diese Filme. Was mache ich denn, wenn mir jemand den Film Jud Süß beispielsweise anbietet oder ich sehe den bei eBay? Schlage ich Alarm oder übergehe ich das? Also ich würde Alarm schlagen, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin ehrlich, ich habe Alarm geschlagen, als der Film dort auftauchte.
Ja.
Aber ich glaube, es ging um den Film Kolberg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Jud Süß oder Kolberg, aber ich glaube eher, es war Kolberg.
Ja gut, so oder so, spielt ja eigentlich erstmal keine Rolle.
Und es gibt ja den sogenannten Denunzianten-Button bei eBay. Du kannst ja Artikel melden, wenn die gegen die Regeln verstoßen. Das habe ich dann auch gemacht. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, weil ich mich darüber geärgert habe, dass es einfach so, mir nichts, dir nichts, irgendwie, dass Leute damit Geld machen wollen, obwohl es ja verboten ist. Mhm. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, das sollte auch so ein bisschen an unserer Sammlerehre kratzen, dass wir sowas dann auch melden. Es war dann aber auch so, ich habe den Artikel gemeldet, muss dann so ein kleines Formular ausfüllen, warum und so weiter, und habe dann einen Anruf bekommen von eBay.
Okay.
Da war jemand dran, er hatte sich das dann also durchgelesen und sagte dann, er könnte damit jetzt so gar nichts anfangen, ich sollte ihm mal auf die Sprünge helfen. Und dann hat er während unseres Telefonats nach diesem Film gegoogelt und hat dann gesehen, dass das ein Vorbehaltsfilm ist.
Mhm.
Und hat den dann auch rausgenommen und sagte dann aber auch noch in dem Gespräch, das wird auch rechtliche Konsequenzen haben für den Verkäufer. Also man kann nicht alles verkaufen, ne? Das sollte man nicht meinen.
Ne? Das ist ja auch gut so. Finde ich absolut völlig in Ordnung. Und ich sag mal, das muss dann an der Stelle auch einfach sein, weil ich finde das unfassbar. Die Filme sind ja nicht umsonst auf irgendwelchen Listen und deswegen, finde ich gut. Ich hätte genauso gehandelt. Bin ich sehr überzeugt von. Glaubst du, wir haben noch viele Sammler, die solche Sachen speziell so bei sich in den Regalen stehen haben? Also ich sage jetzt mal, es gibt ja Militaria-Sammler, was sowas angeht. Und da könnte der ein oder andere, in Anführungszeichen, verbotene Film eventuell auch zugehören. Glaubst du, da gibt es so mehr als eine Handvoll? Sicher.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass genauso wie du und ich die Leute vielleicht den einen oder anderen Film noch in der Sammlung haben, weil es früher ganz normal war, wenn man Filme eingekauft hat, ach Mensch, dann kaufe ich den vielleicht auch noch. Aber ich persönlich unter meinen Sammlerkollegen und Freunden kenne niemanden, der das jetzt favorisieren würde. Der jetzt also ganz anders als zum Beispiel Karatefilme oder Horrorfilme, da gibt es ja wirklich sehr viele Leute, die darauf spezialisiert sind beim Sammeln.
Ich meinte jetzt tatsächlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, auch so, also Sammler, die halt wirklich ins Extreme gehen, die als aus alten Kriegszeiten solche Sachen haben, die vielleicht gar keine Super 8-Sammler sind, sondern die einfach der Vollständigkeit halber sagen, also ich habe jetzt von dem irgendeinen Pass, ich habe hier, keine Ahnung, ein eisernes Kreuz, ich habe dies, das, Ananas und da gehören natürlich auch solche Filme wie Kolberg und etc. mit rein. Die stehen bei mir bestimmt.
Das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe noch niemanden kennengelernt.
Ist auch eine spekulative Frage zugegeben, aber es ging mir eben so durch den Kopf.
Sicherlich. Also es gibt ja immer Leute, die irgendwas sammeln. Und wie du schon sagst, die Militarier-Sammler gibt es ja auch. Das siehst du ja auf Trödelmärkten und so weiter.
Ja.
Aber ob die sich dann für Filmkopien interessieren, ich weiß es nicht. Bin überfragt.
Du hast vorhin Münchhausen erwähnt. Da müssen wir mal kurz drüber sprechen. Ich habe den mehrfach gehabt.
Ja.
Und ich habe ihn mehrfach wieder verkauft. Ich werd mit dem Film nicht warm. Nichts gegen Hans Albers, aber der ist so merkwürdig.
Soll ich ehrlich sein, ich finde den Film stinklangweilig.
Ah, okay, also, genau.
Es waren vier Teile und als ich den ersten Teil reingehe, hat ja so einen schönen langen Vorspann. Ne? Mhm. Das war ja so der erste große deutsche Farbfilm überhaupt. Ne? Und als ich den ersten Teil reingelegt habe, da war ich total begeistert von diesem langen Vorspann.
Ja.
Und dann auch so mit diesen, naja, die sahen ja so ein bisschen künstlich aus, die Farben, ne?
Genau.
So als hätte man den nachkoloriert,
ja,
fast.
Ja,
ne?
Ja.
Und tatsächlich, erste Spule habe ich geschafft, zweite Spule habe ich gedacht, ich glaube, die vierte habe ich nie gesehen, obwohl ich den hatte.
Siehst du, und die ist also gerade die interessanteste für mich, finde ich.
Ja, aber er war so langweilig, dass wir den also echt nicht bis zum Ende angucken konnten. Ne?
Ja, ich meine, viele, viele Filme aus der Zeit sind ja nicht gut gealtert, aber ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie er damals ankam, wahrscheinlich großartig, aber der ist definitiv ganz, ganz, ganz schlecht gealtert. Weil, wie du sagst, also er zieht sich so ein bisschen hin, er versucht irgendwie als großer Film daherzukommen und er scheitert irgendwie an dieser Abfolge von Erzählungen.
So. Was ganz wunderbar ist in diesem Film, wenn du ihn gerade ansprichst, ne, da spielt ja mit die wunderbare Brigitte Horney. Ne?
Ja.
Und vielleicht vielen Leuten bekannt noch aus den 80er Jahren aus der Vorabendserie Jakob und Adele.
Genau, daher, sie war die Großmutter in den Guldenburgs, das Erbe der Guldenburgs ist die Serie. Muss ich nochmal anwerfen, weil ich gestehe, ich war ein Fan der Golden Books. Weiter.
Ja, und damit sind wir ja auch bei Karl-Heinz Schroth, der ja genauso Komiker war wie Grühmann auch.
Mhm.
Und da gibt es ja auch den Film mit, hilf mir mal eben, mit Lillian Harvey. Wie hieß denn dieser Streifen?
Ja. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber ich habe
gerade
keinen Plan.
Der Titel ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich hatte den Film, weil ich eben großer Karl-Heinz Roth-Fan bin.
Mhm.
Und ich wollte auch da einfach mal gucken, wie sah der denn so als junger Mann aus? Ne?
Ja.
Und jugendliche Komiker trugen damals Mittelscheitel, auch so ähnlich wie Theo Lingen. Und er hatte sich nicht viel verändert. Aber bei Karl-Heinz Schroth, da wollte ich nämlich jetzt gerade noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Bei Karl-Heinz Schroth war es ja so, dass er von seinem Komödienfach ins Ernste gewechselt ist und man hat es ihm dann auch bis ins hohe Alter abgenommen.
Ne? Darf ich kurz, Beispiel, ganz kurz dazwischen schießen? Ja? War das der Film Der Kongress tanzt?
Der Kongress tanzt, danke.
Siehst du,
dass
gerne.
Du sitzt nicht im Garten und du kannst zwischendurch googeln.
Nein, ne? Das habe ich natürlich gewusst, das habe ich nicht gegoogelt.
Genau, Der Kongress tanzt. Auch ein ziemlich langweiliger Musikfilm, finde ich, mit schrecklichen Gesängen und so. Aber wie gesagt, gekauft wegen Karl-Heinz Schroth. Und Karl-Heinz Schroth hatte dann auch so in den 50er, späten 50er, Anfang der 60er Jahre viel Theater auch gespielt. Und er war ein großer Fan von Kurt Götz.
Mhm.
Und hat auch dann irgendwann, in den letzten 20 Jahren seines Lebens, hat er dann auch den berühmten Kurt Götz Ring verliehen bekommen, denn er hat viele Rollen gespielt, die von Kurt Götz auch verfilmt wurden. Ich denke zum Beispiel an diesen Frauenarzt Dr. Pretorius.
Ja.
Ne? Und das damit wollte ich eigentlich sagen, dass man, wenn man als Komödiant beginnt, hat man es nicht leicht, ins ernste Fach zu wechseln, aber bei Karl-Heinz Roth hat es geklappt.
Definitiv, weil er hatte diese feinen Nuancen, finde ich, gerade wo du es angesprochen hast, Jakob und Adele. Natürlich war das eine heitere Serie, hatte aber durchaus auch ihre ernsten Momente. Und dann hat man, da habe ich ihm das immer sehr, sehr abgenommen, was er da gespielt hat. Ne?
Ja.
Und sehr traurig, eine der letzten oder die letzte Folge war ja dann Jakob ohne Adele, weil Brigitte Horney verstorben war und da hat man das ja nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und da bin ich schon das ein oder andere Mal ans Schlucken gekommen, also das fand ich schon sehr traurig.
Tolle Serie, ne?
Ja.
Nach wie vor, ja. Ja, da sind wir bei den alten Uferschinken gelandet in unserem Podcast. Ich glaube, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu erzählen, aber es wäre ganz interessant, wenn die User zugehört haben und da vielleicht noch interessante Sachen nachliefern könnten in den Kommentaren. Schreibt uns ruhig an.
Mhm.
Wenn ihr sagt, ach Mensch, warum habt ihr denn jetzt darüber nicht gesprochen, dann sprecht doch gerne auch nochmal darüber.
Na klar, wir sind ja ein Mitmach-Podcast, also hier kann ja im Prinzip jeder seine Meinung zu sagen und nein, das ist tatsächlich so. Ich fand das Thema aber, weil du es ja auch vorgeschlagen hast, gut und wichtig, weil ich finde, man sollte dann auch nicht immer so blauäugig an solche Sachen rangehen und sagen, boah ja, ich muss jetzt jeden Film haben um des Films willen oder dies, das. Von daher finde ich das sehr, sehr gut und wie gesagt, wichtig, dass wir da mal drüber gesprochen haben und sich da mal jeder auch so seine Gedanken machen kann. Vielleicht regen wir ja auch den einen oder anderen an, diesen Film oder manche Filme, die er gut findet, in einem ganz anderen Kontext zu sehen, wie es eben bei mir mit den 5 Millionen Suchen einen Erben gewesen ist. Du hast eine Kindheitserinnerung und denkst, boah, super, diesen Film, auch wenn ich den doch nochmal sehen könnte, der ist schon seit Jahren nicht mehr im Fernsehen gelaufen oder sonst was. Wieso eigentlich nicht? Jetzt habe ich ihn auf Super 8 und ich habe ihn geguckt und ich weiß, wieso eigentlich nicht, der im Fernsehen wieder gelaufen ist. Und das ist so dieses typische Kindheitserinnerung gegen Realität. Klappt meistens nicht.
Und in jedem Fall hast du mich jetzt inspiriert, diesen Film auch nochmal aus dem Regal zu nehmen. Den werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich auch nochmal angucken. Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich habe ihn nämlich auch schon viele Jahre nicht gesehen.
Dann mach das mal. Das wird Zeit. Dafür musst du allerdings, vermutlich, ohne dass ich es jetzt wirklich weiß, da musst du aber vermutlich für den Garten verlassen.
Da muss ich mein Gartenhäuschen verlassen,
ja?
Das ist richtig.
Okay, mach dir bitte ein paar Hinweise auf, ich weiß ja nicht, auf den Rasen oder auf deine Platten, die da liegen, wo du beim nächsten Mal wieder hin musst, wenn es wieder heißt, wir müssen eine Folge aufnehmen, also dass du das nicht aus dem Auge verlierst.
Ja, in unserem Alter kann sowas passieren. Lüdi, es war wieder einmal schön, mit dir zu plaudern.
Ja.
Und danke für die Komplimente.
Habe ich sehr gerne gemacht. Nein, überhaupt gar keine Frage. Du hast es schon gesagt, wenn ihr wollt, ihr könnt uns, diesen Podcast könnt ihr überall hören, unter anderem auch auf YouTube und da könnt ihr auch fleißig und unkompliziert kommentieren. Damit sagen wir für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder mit neuen Themen und bis dahin sagen wir Tschüss, der Lödi und der Thorsten, der sagt jetzt, der hat heute mal das Schlusswort und danach bin ich ruhig. Tschö.
Ich habe jetzt das Schlusswort und sage, es war wieder schön mit euch und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis denn, tschüss.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmer-kino.de.